Das Echo von Leonardo da Vinci erinnert sich. Ein Junge kniet vor einer Höhle in den toskanischen Hügeln. Die Dunkelheit atmet. Und er begreift, Nichtwissen ist Grund genug einzutreten.
Der Stein war kalt unter meinen Knien, selbst im Sommer. Ich kauerte am Eingang, wo der Hang aufgebrochen war, und Dunkelheit atmete mir entgegen. Kühl und feucht und tief. Mein Herz schlug so heftig, dass ich es im Hals spüren konnte. Hinter mir machte das Sonnenlicht alles hell und sicher, vor mir nichts, nur Schwärze. Ich konnte nicht sehen, was drinnen wartete. Genau deshalb konnte ich nicht gehen. Onkel Francesco war den Pfad zurückgegangen. »Ich warte beim großen Felsen«, hatte er gesagt. »Geh nicht hinein.« Seine Stimme war seltsam gewesen, als er es sagte. »Nicht zornig. Etwas anderes. Etwas, wofür ich kein Wort hatte.« Die kühle Luft strömte weiter aus der Dunkelheit. Sie berührte mein Gesicht, meinen Hals, wie unsichtbare Finger, die über mich strichen. Die Dorfleute sagten, Geister lebten in Höhlen, die Alten, die von früher. Sie sagten, der Berg atme durch diese Löcher, und wenn man hineinging, käme man vielleicht nicht mehr als derselbe heraus. Aber wenn der Berg nicht lebendig war, wie konnte er dann atmen? Ich hatte Onkel Francesco diese Frage auf dem Weg hierher gestellt. Er hatte nicht geantwortet. Der Morgen hatte mit Vögeln begonnen. »Onkel, warum fliegen Sie vor dem Regen im Kreis?«, fragte ich, während wir gingen. Onkel Francesco war vor mir auf dem Pfad, der sich den Montalbano hinaufwand. Er hatte einen Sack über der Schulter. Wir wollten den oberen Olivenhain prüfen. »Sie spüren, dass es kommt«, sagte er. »Vögel kennen das Wetter. Die Alten haben das immer gesagt.« »Aber wie spüren Sie es? Ich spüre nichts.« »Du bist kein Vogel.« »Aber Ihre Augen sind wie meine Augen. Ihre Flügel sind wie Arme, irgendwie.« Ich schlug mit den Armen, um es ihm zu zeigen. »Warum können Sie es spüren und ich nicht?« Francesco lachte. Es war ein freundliches Lachen, nicht böse. »Vielleicht achten Sie besser auf als du, Kleiner.« Ich dachte darüber nach. Es war keine richtige Antwort, aber falsch war es auch nicht. Etwas später fand ich einen Käfer auf dem Pfad. Er war tot, zertreten von einem Stiefel oder einem Huf, aber ich hockte mich trotzdem hin, um zu schauen. Er hatte einen harten Rücken, schwarz und glänzend, mit winzigen Linien, die darüber liefen. Darunter waren seine Beine zusammengefaltet wie Finger. »Zio, schau.« Ich hob ihn vorsichtig auf. »Warum hat er seinen harten Teil außen? Wir haben unsere harten Teile innen, unsere Knochen.« Francesco blieb nicht stehen. »Gott hat Käfer auf eine Weise gemacht und Menschen auf eine andere. Komm, wir haben Arbeit.« »Aber warum so? Warum nicht gleich?« »Leonardo.« Seine Stimme bedeutete, keine Fragen mehr. Ich steckte den Käfer trotzdem in meine Tasche. Ich würde ihn mir später genauer ansehen. Der Pfad kreuzte den Mühlbach, wo das Wasser vom Berg herunterkam. Ich blieb auf dem großen Stein in der Mitte stehen, auf den wir immer traten. »Onkel, warum biegt es hier ab?« »Was?« »Der Bach. Er macht einen Bogen um diesen Stein. Warum fließt er nicht geradeaus?« Francesco sah mich an, als hätte ich etwas Seltsames gesagt. »Wasser fließt, wohin es will?« »Aber Wasser ist nicht lebendig. Es will keine Dinge.« Er antwortete nicht. Er war schon drüben und wartete am anderen Ufer. Wasser findet immer den tiefen Weg. So viel verstand ich. Ich blieb noch einen Augenblick auf dem Stein. Wo das Wasser um einen Stein herumfloss, bildete es einen kleinen Strudel, der sich in sich selbst zurückdrehte. Wie die Vögel vor dem Regen. Wie etwas, das ich nicht benennen konnte. Ich beobachtete, wie das Wasser sich kräuselte. Immer wieder, immer gleich und immer anders. Dann sprang ich hinüber und folgte meinem Onkel den Hügel hinauf. Nahe der Spitze blieb Francesco stehen, um unter einem alten Feigenbaum zu rasten. Ich hob eine herabgefallene Frucht vom Boden auf, zu reif, schon aufgeplatzt, und zog sie auseinander. Drinnen waren hunderte winziger Samen, jeder an seinem eigenen kleinen Platz, alle in engen Spiralen angeordnet, die zur Mitte hin kleiner wurden. Zio, woher wissen die Samen, wohin sie sollen? Francesco trank aus seinem Wasserschlauch. Er senkte ihn und sah mich an. Was denkst du, kleiner Philosoph? Ich drehte die Feige in meinen Händen und betrachtete die Spirale. Vielleicht wissen sie es nicht. Vielleicht bringt sie etwas dazu, so zu wachsen. Wie das Wasser den Bach biegen lässt. Gott hat sie in Ordnung gebracht, sagte er. Das tut Gott. Ich betrachtete die Spirale der Samen in der Feige. Gott war eine gute Antwort für manche Fragen. Aber es sagte mir nicht wie. Wie brachte Gott sie dazu, in diesem Muster zu wachsen? Warum Kreise? Warum nicht Reihen? Ich fragte das nicht laut. Ich hatte gelernt, dass manche Fragen die Gesichter der Erwachsenen eng werden ließen. »Hier oben gibt es eine Höhle«, sagte Francesco, als wir weitergingen. »Bleib ihr fern.« »Eine Höhle? Wo?« Ich blickte zu dem felsigen Vorsprung über uns, wo der helle Stein aus dem Hang ragte wie gebrochene Knochen. »Oben hinter dem Hain, die Alten«, er hielt inne, machte mit der Hand ein Zeichen gegen das Böse. »Geh nicht in ihre Nähe.« »Warum?« »Die Leute sagen, dort leben Geister. Der Berg atmet durch sie, ein und aus wie ein lebendiges Wesen.« Er sah mich jetzt nicht an. »Wer hineingeht, könnte sich verändern.« Ich dachte an das Wasser, das um den Stein herumfloss, die Käfer mit ihren harten Teilen außen, die Samen, die sich in Kreisen anordneten, die Vögel, die das Wetter spüren. Alles hatte irgendeinen Grund, den niemand erklären konnte. »Zio?« »Was denn jetzt?« »Wenn der Berg nicht lebendig ist, wie atmet er dann?« Francesco blieb stehen. Er drehte sich um und sah mich an, und sein Gesicht wurde seltsam. Nicht zornig, nicht ängstlich, sondern etwas dazwischen. Er antwortete nicht. Er zeigte mir, wo die Höhle war. Vielleicht dachte er, das würde genügen, dass das dunkle Loch im Berg zu sehen mich davon abhalten würde, in seine Nähe zu gehen. Vielleicht wirkte es bei anderen Jungen, aber ich war nicht wie andere Jungen. Und jetzt war ich hier, kniend am Rand der Dunkelheit. Die Sonne war heiß auf meinem Rücken, Fliegen summten irgendwo im trockenen Gras. Ein Vogel rief aus dem Olivenhain unten, gewöhnliche Geräusche, sichere Geräusche, aber vor mir machte die Dunkelheit überhaupt kein Geräusch. Nein, das stimmte nicht. Die Höhle atmete, ich konnte die Luft herauskommen spüren, kühl gegen die Sommerhitze. Mein Onkel sagte, der Berg atme. Die Dorfleute sagten, Geister lebten darin. Aber Luft ist kein Atem, Luft braucht keine Lungen. Ich lehnte mich näher. Ich konnte jetzt ein wenig sehen, Steinwände, die sich zurückbogen, nach unten führten. Der Boden war heller Fels, von etwas glatt geschliffen. Wie tief ging es? Was war am Ende? Meine Hände umklammerten den Rand der Öffnung. Der Stein war rau unter meinen Fingern, oben warm von der Sonne, unten kühl, wo die Höhlenluft ihn berührte. »Geister«, sagten die Dorfleute. »Geh nicht hinein«, sagte mein Onkel. »Was ist da drin?«, fragte mein Verstand immer wieder. Mein Magen war eng, meine Beine wollten rennen. Mein Herz schlug so heftig, dass ich es in meinen Ohren spüren konnte. Aber ich rannte nicht. Ich weiß nicht, welcher Teil von mir entschied. Meine Beine vielleicht, meine Hände, nicht mein Kopf. Mein Kopf hatte noch Angst, sagte noch immer, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Aber dann war ich drinnen. Die Dunkelheit war jetzt überall um mich. Nicht leer, voll. Voll von etwas, das ich nicht sehen konnte. Die Geräusche von draußen, die Fliegen, die Vögel, verschwanden. Hier gab es nur das Tropfen von Wasser irgendwo weit drinnen und das Geräusch meines eigenen Atems, zu laut. Ich presste meinen Rücken gegen die Höhlenwand. Der Stein war nass und kalt. Ich konnte nichts sehen. Meine Augen brauchten Licht und es war nicht genug da. Ich wartete. Ich schloss die Augen und zählte bis 10. Ich öffnete sie und schaute. Schloss sie wieder. Öffnete. Jedes Mal gab die Dunkelheit mir ein wenig mehr. Eine Form, eine Linie, das Glitzern von Wasser, Was ich nicht sehen konnte, wurde zu dem, was ich sehen konnte, durch Warten, durch Schauen, durch erneutes Versuchen. Die Wände bogen sich zurück und hinab. Der Boden neigte sich in tieferes Schwarz. Und dort, aufsteigend vom Boden wie bleiche Türme, Steingebilde, erbaut von nichts als Wasser und Zeit. In einer Mulde dahinter Wasser, ein winziger Tümpel, der das wenige Licht einfing, das vom Eingang hinter mir kam. Keine Geister, keine Ungeheuer, keine Alten, die in der Dunkelheit warteten. Nur Stein und Wasser und Stille und kalte Luft. Ich hockte mich hin und tauchte meine Hand ins Wasser. Es war kalt. Kälter als der Bach. Kälter als der Brunnen. Kälter als alles, was ich je berührt hatte. Irgendwo tiefer in der Erde ging die Höhle weiter und die kühle Luft kam von dort. Der Atem des Berges. Aber kein Atem. Nur kühle Luft, die aus der tiefen Erde zur Wärme hinströmte, so wie Wasser sich von oben nach unten bewegt. Die Dorfleute glaubten, hier lebten Geister, weil sie nie geschaut hatten. Sie standen am Rand und wandten sich ab, und ihre Furcht füllte die Dunkelheit mit Ungeheuern. Aber ich hatte geschaut, und die Dunkelheit hatte mir gezeigt, was sie war. Ich wusste Dinge nicht, ohne zu schauen. Das war der Unterschied. Als ich herauskam, hatte sich das Licht verändert. Die Sonne stand tiefer, die Schatten waren länger. Ich war lange drinnen gewesen. Onkel Francesco saß auf dem großen Felsen unten am Pfad, wo er gesagt hatte, er würde warten. Als er mich sah, tat sein Gesicht viele Dinge auf einmal. Erleichterung und Sorge und Überraschung. Leonardo. Er stand auf. Du bist hineingegangen. Ja. Man hat dir gesagt, du sollst es nicht tun. Ich weiß. Er kam auf mich zu. Ich dachte, er könnte zornig sein, aber als er nahe kam, sah er mich nur einen langen Augenblick an. Dann streckte er die Hand aus und pflückte etwas Steinstaub aus meinem Haar. Was war drin? Fragte er leise. Stein, Wasser, kalte Luft. Ich hielt inne. Keine Geister. Woher weißt du, dass es keine Geister gibt? Ich habe geschaut. Dazu sagte er nichts. Wir gingen gemeinsam den Pfad hinunter. Der Olivenhain war jetzt voller Schatten. Irgendwo in der Ferne begann ein Nachtvogel zu rufen. Onkel Francesco? Was? Warum ist das Wasser in der Höhle so kalt? Er seufzte, aber es war ein gutes Seufzen. Ich weiß es nicht. Ich will es herausfinden. Natürlich willst du das. Er schüttelte den Kopf. Du bist deinem Vater zu ähnlich, Ser Piero. Wir gingen den Rest des Weges schweigend. Ich steckte meine Hand in die Tasche und der Käfer war noch da, sein harter Rücken glatt unter meinen Fingern. Morgen würde ich ihn genauer betrachten. Ich würde sehen, wie der Panzer zusammenpasste, wie die Beine sich falteten, was drinnen war. Und da waren andere Dinge. Das Wasser, das sich um den Stein kräuselte. Die Samen, die sich in der Feige spiralförmig anordneten, die Höhle, die in den Berg hinabführte, die Vögel, die das Wetter wussten, bevor ich es spüren konnte, so viele Dinge, die es zu betrachten gab. Mein Herz schlug wieder schnell, nicht ängstlich schnell wie in der Höhle, anders, wie ich mich fühle, wenn Großmutter sagt, es gibt Honigkuchen nach dem Abendessen, wie hungrig sein nach etwas, das kein Essen ist. Über uns kamen die ersten Sterne heraus. Mehr Dinge, die ich noch nicht wusste. Mehr Fragen, die niemand beantwortet hatte. Das war in Ordnung. Morgen würde ich wieder fragen.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben, ohne Werbung. Und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon. Und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden. Fakten und Einsichten hinter jedem Echo unter agoracosmica.org.